Vielen Dank, liebe Kinder, das war ganz toll. Toll habt ihr das gemacht. Wir haben in diesem Stück schon einige Verse aus dem Johannesevangelium gehört. Und im Johannesevangelium ist in den vier Evangelien die Weihnachtsgeschichte, die ohne Maria und Josef auskommt, ohne dem Stall, ohne den Hirten, ohne den Engeln, die uns sozusagen das große Bild gibt, die große Zusammenfassung von dem, was passiert ist. Eigentlich spricht es von zwei Orten, nur hier in Johannes 1, dem Himmel und der Erde. Jesus war ewig, haben wir gehört. Er war immer bei Gott, er war Gott, die zweite Person des dreieinigen Gottes, wenn wir es genau sagen wollen. Und er kam vom Himmel auf die Erde und er brachte Licht und Leben und er ist gekommen, um uns zu Gottes Kindern zu machen. Und Johannes, der liebt so Kontraste und er benutzt da diesen Kontrast zwischen Licht und Finsternis. Das ist ein absoluter Kontrast, ne? Es kann nicht Licht und Finsternis gleichzeitig sein. Das schließt sich aus. Genauso wie Leben und Tod. Man kann nicht ein bisschen tot sein, sondern entweder oder. Und wenn ich mir das vorstellen würde, wenn ich das irgendwie grafisch in ein Bild bringen müsste, dann würde ich das so machen. So ein Rechteck und die obere Hälfte ist Licht und die untere Hälfte ist Finsternis, schwarz-weiß. So zeigt uns Johannes die Dinge. Im ersten Johannesbrief im Kapitel 1, Vers 5 heißt es, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Die Heiligkeit Gottes, die moralische Perfektion Gottes, die sündenlose Perfektion. Licht spricht auch von Gemeinschaft. Gott hatte Gemeinschaft in der Dreieinigkeit. Leben, Licht spendet Leben. Wo Licht ist, da ist Leben. Liebe, Heil, Hoffnung, Erkenntnis, Erkenntnis von Gott, das ist der Himmel. Und jemand hat mal gesagt, Gott zu finden ist der Himmel und Gott nicht zu finden ist die Hölle, ja auch schon auf Erden. Kontrast zum Himmel, die Hölle. Jesus hat darüber gesagt, in der Hölle wird Finsternis sein und Einsamkeit und Zähneknirschen und Weinen. Kontrast zum Licht, Finsternis. Wart ihr schon mal in einem Raum oder an einem Ort, wo es total finster war? Ja? Jan war schon mal am Weihnachtsmarkt, da sind viele Lichter. Ich war mal in einer Höhle und da war es wirklich, wenn wir die Lampen ausgemacht haben, war es wirklich stockdunkel. Also man konnte nicht mal die Hand vor den Augen sehen. Und Kinder, wie fühlt ihr euch, wenn es so ganz dunkel ist? Wie fühlt man sich dann? Wie fühlt sich das an, Dunkelheit? Ja, David. Ganz schrecklich, genau. Ja, Luis? Angst, ja. Jolene? Ja, Jan? Man fühlt sich allein. Genau, man fühlt sich allein, man hat Angst. Man fühlt sich orientierungslos, einsam, verloren. Und ein Leben ohne Gott ist so eine Finsternis. Es ist Blindheit eigentlich. Moralische Finsternis, Sünde. Wir sind entfremdet von Gott und seinem Leben, das er für uns hat. Einsamkeit, Tod. Tod ist die Konsequenz von Sünde, sagt uns die Bibel. Und zwar nicht nur der physische Tod, sondern auch die Beziehung mit Gott ist gestorben. Das ist der geistliche Tod. Im Epheser 2, Vers 1 heißt es, ihr wart tot in euren Vergehungen und Sünden. Aber dafür hat Gott uns nicht geschaffen. Gott hat uns geschaffen für das Licht, für ein Leben in Gemeinschaft mit ihm, ein ewiges Leben, ein heiles Leben. Und Gott hat uns viel zu sehr geliebt, um uns in diesem Zustand der Finsternis zu lassen, der Entfremdung von ihm, in dem Zustand der Sünde. Und deswegen war Gottes Plan, uns sein Licht zu bringen. Und er hat es selbst getan in Jesus. Er kam in die Welt, er kam in die Finsternis als ein Kind. Kannst mal das nächste Bild reinmachen. Das ist unsere Lena als Baby. Wie bedrohlich ist das für euch? So ein Baby ist so ungefähr das Unbedrohlichste, was es gibt. Das Sanfteste, was es gibt. So unbedrohlich, so sanft ist Gott in diese Welt gekommen. Er wollte uns Menschen nicht manipulieren, er will uns zu nichts zwingen, er zwingt sich uns nicht auf, er drängt sich uns nicht auf. Er will eine Liebesbeziehung und die ist nur aus freier Entscheidung und aus freiem Willen möglich. Aber er kam und in Johannes 1, Vers 4 haben wir gelesen, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das nächste Bild bitte, Stefan. Also das Licht kam in die Finsternis. Und so offensichtlich war es, wer Jesus war, wie eine Kerze in der Finsternis. Es war eindeutig, wer dieser Jesus war. Er hat über 300 Prophetien, spezifische Prophetien aus dem Alten Testament, die über den Messias, den verheißenen Retter, ausgesprochen waren, die hat er erfüllt. Zum Beispiel als die Weisen aus dem Morgenland nach Israel gekommen sind und die Schriftgelehrten gefragt haben, wo soll der Messias geboren werden? Da hatten die eine ganz klare Antwort und haben gesagt, ja, in Bethlehem soll er geboren werden. Und es war prophezeit, dass er von einer Jungfrau geboren wird. In Daniel 9 wird sogar der genaue Zeitpunkt seines Kommens vorhergesagt. Aus welchem Stamm, aus welcher Familie er sein wird, dass er ein Flüchtling sein wird, dass er, wenn er zurückkommt, in Nazareth wohnen wird, dass er Wunder wirken wird, dass ein Freund ihn verraten wird um 30 Silberstücke, dass er gekreuzigt werden wird. Das hat Jesaja schon prophezeit, hunderte Jahre zuvor, da gab es die Kreuzigung noch gar nicht. Dass sein Gewand geteilt werden wird, dass er begraben werden wird im Grab eines Reichen und so weiter. Und so fort. Also die Schriftgelehrten, die wussten genau, wer Jesus war. Jesus hat ihnen das gesagt im Gleichnis von den Weingärtnern. Sie wussten, wer er war. Und Jesus war die Liebe in Person. Er hat gegessen mit den Aussätzigen und den Ausgestoßenen und Sündern. Er hat die Aussätzigen berührt, was sonst keiner getan hat. Er hat die Kinder liebkost, er hat selbst für seine Mörder gebetet und ihnen vergeben, als er dort am Kreuz hing. Nie zuvor hat ein Mensch so gelebt wie Jesus. Nie zuvor und auch nie mehr nach ihm. Jesus war so anders, als die Juden sich das damals vorgestellt haben. Als die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus gekommen sind, haben sie gesagt, bist du der, der kommen soll? Und Jesus hat ihnen geantwortet mit einem Hinweis auf seine Werke und auf Worte, die der Prophet Jesaja hunderte Jahre zuvor über ihn gesagt hat, in Jesaja Kapitel 35. In Matthäus 11 lesen wir davon. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und dann hat er gesagt, glückselig seid ihr, wenn ihr keinen Anstoß nehmt an mir. In Johannes 12 hat Jesus gesagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Davon haben wir gelesen im Vers 14 in Johannes 1. Das Wort wurde Fleisch, das heißt wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In Hebräer 1 lesen wir davon, dass Jesus der Abdruck von Gottes Wesen ist. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, der hat Gott gesehen. Jesus hat den perfekten, sündenlosen Gott sichtbar gemacht und er hat ein sündenloses Leben gelebt, das wir nicht leben können. Deswegen ist er die Quelle der Reinheit und des Lebens. Er ist der Lebengeber. Er ist die Quelle des Lichts. Er ist der Lichtspender, wenn wir so sagen wollen. Und so offensichtlich war es, wer Jesus war. Und obwohl es so offensichtlich war, lesen wir in Johannes 1, wenn ihr mitlesen wollt, in Vers 5, und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wie verrückt ist das? Wie gesagt, die Schriftgelehrten wussten, wer Jesus war und trotzdem haben sie ihn abgelehnt. In Johannes 5 hat Jesus zu den jüdischen Leitern gesagt, ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Sie wollten nicht. Warum? Warum haben sie Jesus abgelehnt? Ich würde sagen, aus demselben Grund, warum Menschen heute Jesus ablehnen. Aus Stolz. Denn zu Jesus kommen beinhaltet, Buße zu tun, das heißt umzukehren von seinen bösen Werken, von seinen Sünden und zu sagen, ja, das ist falsch, das ist Sünde, das muss raus aus meinem Leben. Ich will nichts mehr damit zu tun haben, ich wende mich ab davon und mich hinwenden zu ihm. Aber wir müssen unsere Schuld bloßstellen, sozusagen, ans Licht bringen, bekennen, Dinge beim Namen nennen, mit Gott übereinstimmen, was richtig und was falsch ist. Es erfordert Demut zu sagen, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus. Ich brauche einen Retter. Zu Jesus zu kommen bedeutet nämlich auch zu bekennen, dass ich selbst nicht gut genug bin für Gott. Dass ich mich nicht selber retten kann. Dass ich abhängig bin von Jesus. Dass ich das brauche, was er am Kreuz für mich getan hat. Sonst bin ich tot, sonst lande ich in der Hölle. Und Menschen demütigen sich so ungern, gell? Menschen wollen ihre Sünden nicht loslassen, ihr Leben nicht ändern. Zu Jesus zu kommen bedeutet nämlich auch, Jesus den Herrn oder den Chef eben einfach Gott sein zu lassen in unserem Leben. Und das heißt, wir müssen vom Thron runtersteigen. Das bedeutet, dass wir Herrschaft über unser Leben abgeben müssen. Und Menschen wollen sich nicht demütigen. Menschen wollen nicht zugeben, dass sie auf dem falschen Weg sind. Nicht ihre Selbstgenügsamkeit aufgeben, so ihr kleines bisschen Ruhm, was sie geschaffen haben. Hey, ich bin ein bisschen besser als er oder sie, weil ich gehe ja in die Kirche und ich bin ein bisschen besser. Oder ich war in Mekka oder in Marias irgendwas. Ich habe gespendet für die Armen, ich meditiere, ich habe mir den Himmel verdient. All das müssen wir loslassen. Das funktioniert alles nicht. Gott sagt, nee. Du bist ein Schwerverbrecher in meinen Augen. Leg nur mal ehrlich den Maßstab von Gottes 10 Geboten an dein Leben an. Und es braucht Demut, ehrlich zu sein, sein Versagen einzugestehen, zu sagen, ja Jesus, ich brauche dich. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Es braucht Demut einzugestehen, dass Jesus der einzige Weg ist zu Gott. Und viele bringen das leider nicht über sich. Sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Aber das ist verrückt. Das ist wie ein Krebspatient, der die Diagnose vom Arzt bekommt und der es verleugnet. Der sagt, nee, das glaube ich nicht. Ich bin okay. Nee, ich brauche dich nicht, Arzt. Ist nicht so schlimm. Und er stirbt. Dabei könnte die Bestrahlungstherapie, das Licht, ihn heilen. Das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist wahrscheinlich einer der traurigsten Verse in der ganzen Bibel. Und wir wissen, Jesus hat geweint über das rebellische Jerusalem, über die Menschen, die ihn abgelehnt haben. Und Jesus weint auch über dich, wenn dein Herz so hart ist und so stolz ist und so stur ist. Jesus liebt dich leidenschaftlich so sehr, dass er sich deine persönliche Schuld zurechnen ließ und sich an ein Kreuz schlagen ließ für dich. Du persönlich warst in seinen Gedanken und in seinem Herzen, als er dort am Kreuz hing. Für dich hat er das getan. Er hing an deinem Kreuz. Er hat deine Strafe dort getragen. Und er hat es getan, damit du Vergebung haben kannst und damit du versöhnt sein kannst mit Gott. Er liebt dich. Und gegen einen Tyrannen oder gegen einen schlechten Chef zu rebellieren, ist eines. Gegen Liebe zu rebellieren, gegen einen liebenden Vater zu rebellieren, ist nochmal was anderes. Das ist nochmal viel böser. Aber die frohe Botschaft lesen wir in Vers 12 und Vers 13. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, also es geht hier um irdisches Leben, sondern aus Gott geboren sind. Also nicht nur irdisches Leben, sondern auch geistiges Leben von Gott, ewiges Leben. Johannes 3,16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Jesus hat die Menschen zu sich gerufen und er ruft auch dich und mich zu sich. In Johannes 8 hat Jesus gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott, als Geschenk von Gott. Johannes 12, da sagt Jesus, während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Wow, wir dürfen Söhne und Töchter des Lichtes, Söhne und Töchter Gottes werden. Wow. Nicht leibliche Söhne oder leibliche Töchter, kann man bei Gott schwer sagen, gell? Denn Gott ist Geist. Aber ihr wisst, was ich meine. Jesus war der Einzige, der Einzigartige, der eingeborene Sohn Gottes. Nur er hat seine Natur geteilt. Die Juden haben das verstanden damals. Wenn du einen Hund hast und der Hund hat Kinder, dann sind das Hunde. Wenn ein Mensch einen Sohn hat, dann ist es ein Mensch. Wenn Gott einen Sohn hat, dann ist er Gott. Und die Juden haben das verstanden zur Zeit Jesu. In Johannes 10 haben sie versucht, ihn zu steinigen wegen Gotteslästerung, weil er gesagt hat, ich und der Vater, wir sind eins. Da lesen wir, die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hast, du lästerst, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn? Das war sein Anspruch. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Also Jesus ist der einzige Sohn Gottes, der seine Natur teilt. Aber wenn wir uns Jesus anvertrauen, bekommen wir das Vorrecht, adoptierte Kinder Gottes zu werden. Das heißt nicht, dass wir Gott werden, wie die New Age Leute sagen. Nee, Jesus ist der Einzige, der die Natur Gottes teilt. Wir werden nicht zu Gott, aber wir werden zu Kindern Gottes, zu adoptierten Kindern sozusagen. Und adoptierte Kinder in der damaligen Welt, ist auch heute noch so, haben dieselben Rechte und dieselben Pflichten wie die leiblichen Kinder. Und die Bibel sagt uns, dass wir Miterben sind mit Christus. Wir sind angenommen in ihm, wir sind beschenkt mit ihm, mit allem himmlischen Segen, wir sind hineingenommen in diese größte Liebesbeziehung, die es gibt. Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Es gibt diese Geschichte von zwei Jungs, die sich in die Schule einschreiben lassen wollen. Und der erste wird gefragt, wann bist du geboren worden? Ja, am 1.10.2007 oder 2010, gell, wenn wir jetzt in die Schule einschreiben. Und der andere wird gefragt, wann bist du geboren? Und er sagt, am 25.08.2010. Und die Sekretärin schaut die an und sagt, wie geht das? Das geht doch gar nicht. Und die Kinder sagen, ja, um die Wahrheit zu sagen, einer von uns ist ein leiblicher Sohn, aber der andere, der wurde adoptiert. Und die Sekretärin fragt, wer von euch beiden ist denn der leibliche und wer ist der adoptierte Sohn? Und die beiden antworten, wir wissen es nicht. Der Papa hat gesagt, dass er uns so lieb hat, dass er es vergessen hat. Und unser Gott ist natürlich nicht vergesslich, aber er liebt dich und mich, wenn wir Jesus vertrauen, wie seinen eigenen Sohn. Wir sind in Jesus, sagt uns die Bibel. Epheser 5, Vers 8. Einst war der Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Auch das haben die Kinder uns vorgespielt vorhin. Diese Stelle aus Matthäus 5, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und dann spricht er über eine Öllampe. Und er hat gesagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das ist unsere Berufung als Nachfolger von Jesus. Gott lieben und die Menschen lieben, ganz einfach. Also Gott ruft dich von der Finsternis in sein Licht. Hast du schon reagiert? Hast du dich schon zu Jesus gewandt, umgekehrt von deinen eigenen Wegen, umgekehrt zu ihm, dich ihm anvertraut? Und wenn nicht, was für einen besseren Tag gäb's als heute, dann tu das doch in deinem Herzen. Stilles Gebet zwischen dir und deinem Gott, deinem Schöpfer. Und hey, wenn du Jesus hast, wenn du das Licht im Herzen hast, dann ist es heute ein Feiertag. Und wenn du diese Beziehung mit Gott hast, dann trag doch dieses Licht weiter. Heute Abend, tu irgendjemandem Gutes. Heute Abend, haben wir gehört vorhin. Jesus sagt, was ihr für einen dieser Geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan. Ich möchte gern beten mit uns. Lieber Vater, lieber Herr, wir sind so dankbar, dass du uns so geliebt hast. Und Herr Jesus, wir sind so dankbar, dass du gekommen bist, dass du dich so sehr gedemütigt hast, ein Kind zu werden für uns und ein sündenloses Leben zu leben für uns und an unserem Platz, an unserem Kreuz einzunehmen und unsere Schuld zu tragen, damit wir versöhnt sein können. Wir sind so dankbar dafür. Und deswegen feiern wir heute deinen Geburtstag. Und so füll uns mit dieser Freude an unserer Errettung. Segne jetzt noch unsere Gemeinschaft, wenn wir nach Hause gehen zu unseren Lieben, zusammen feiern. Sei du im Mittelpunkt. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Frohe Weihnachten. Ich wünsche euch noch einen ganz gesegneten Abend mit